Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.
Ich bin Markus Stehn, moin. Ihr hört den Hamburg aktuell Stadtnachrichten-Podcast. Wir haben hier jede Woche für euch die interessantesten Themen und Typen aus unserer Stadt und stellen unseren Podcast immer um 12 Uhr online. Mehr Hamburg geht nicht. Inzwischen gibt es schon mehr als 500 Folgen. Falls ihr uns weiterempfehlen wollt, mit dem Stichwort Stadtnachrichten-Podcast findet man uns auf allen Podcast-Plattformen. Unsere Themenwoche beschäftigt sich dieses Mal mit der antifaschistischen Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh. Sie feiert gerade ihren 100. Geburtstag. So lange treffen sich in dem beschaulichen Heim in der Nähe von Buchholz schon Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. Bea Trappenau von der Begegnungsstätte hat uns in den ersten zwei Folgen verraten, wie Heideruh die Nazizeit und die Zeit nach dem Krieg überlebt hat. Diesmal geht es vor allem um die Flüchtlingswelle ab 2015. Moin Bea.
Moin.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum 100-jährigen Jubiläum.
Ja, danke.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie in der Flüchtlingskrise angefangen haben, geflüchtete Menschen aufzunehmen?
Ja, die Jungen kamen von einer Bürgersitzung in Buchholz, setzten sich wie so oft auf die Terrasse und schimpften über die Bürger und Bürgerinnen, die komische Sachen über Flüchtlinge fantasiert haben. Und ich habe mich dann irgendwann dazugesetzt und habe weiter schimpfen lassen natürlich. Und natürlich kann man sich wunderbar aufregen über diesen ganz naiven Rassismus, der da ständig kommt. Und habe dann irgendwie so um 23:30 nachts, glaube ich, gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn wir welche aufnehmen? Und das endete dann um 5 Uhr morgens.
Oh mein Gott.
Dass die jungen Menschen, also die Jugend Antifa Heideruh und ich sozusagen so weit waren zu sagen, wir können ja die Etage da oben dem Landkreis anbieten als Flüchtlingsunterkunft und eine Unterstützungsgruppe gründen. Da musste ich morgens nur noch den Vorstand davon überzeugen und am nächsten Tag um 14 Uhr war die Entscheidung gefallen. Also es war so ein Schnelldurchlauf. Wir haben das aus zwei Gründen gemacht, aus drei, noch mehr. Aber wir haben es gemacht, weil wir selber uns prüfen wollten und zeigen wollten, dass es anders geht. Mhm. Aber auch zu gucken, wo sind teils die Grenzen und wo sind vielleicht auch die eigenen Rassismen, die man so hat.
Ah,
ja. Und wir wollten politisch Verfolgten eine gute Unterkunft bieten, so ganz platt. Es war klar, dass ich sage jetzt mal so, die christlich Verfolgten oder so jetzt, die haben, da gibt es bessere Orte als Heideruh, aber die politisch Verfolgten, da wussten wir, da gibt es nichts Besseres. So. Und natürlich, dritter Grund, gab es auch eine finanzielle Komponente.
Ach, klar.
Wäre ja doof, wenn wir das nicht sagen würden. Aber das war nicht der Impuls. Der Impuls war ein anderer. Aber wir haben sozusagen eine Etage bei uns in unserem Herzhaus, also ein Schlafhaus, haben wir vermietet an den Landkreis und wurden eine ganz offizielle Unterkunft.
Wie viele Geflüchtete?
9. Also insgesamt waren 26 bei uns, aber 9 Zimmer, 9 Einzelzimmer, was natürlich was Besonderes war. Und aus diesem Konzept politisch Verfolgte ist dann eher geworden, weil so langsam die ganzen Einzelzimmer abgebaut worden sind, ist dann eher geworden, besonders Traumatisierte, besonders in Unterkünften selbst Diskriminierte, also Schwule, Transidente Menschen oder auch die Gewaltprobleme innerhalb von Unterkünften hatten.
Sie haben ja bestimmt direkten Kontakt mit diesen Menschen gehabt. Ist Ihnen da irgendein Schicksal besonders in Erinnerung geblieben?
Ich könnte Ihnen jetzt, also von, ich sag mal von den 26, also ich sag's mal erstmal pauschal. Pauschal, keiner ist gegen seinen Willen von Heideruh weggekommen.
Tolles Ergebnis.
So. Ja. Das ist das Pauschale. Keiner. Um einen mache ich mir Sorgen, weil ich weiß nicht, wo er ist in der Welt, der musste gehen. Aber er ist selber gegangen und nicht gegangen worden. Ganz großer Unterschied.
Ja.
Ein besonderes Schicksal ist, das ist total schwer, ein besonderes Schicksal ist einer, der nach 9 Jahren Flucht mit Todesurteil aus dem Sudan, wir hatten vor allen Dingen Sudanesen, mit Todesurteil aus dem Sudan geflohen ist und dann endlich bei uns, sag ich mal, ankam und sein eigenes Zimmer und der hat den Schlüssel, glaube ich, 10 Minuten angeguckt, bis er begriffen hat, er hat jetzt einen Schlüssel, wo er hinter sich abschließen kann, weil er das Jahre nicht hatte. Und der abgeschoben werden sollte, der natürlich, weil Dubliner war in Bulgarien im Knast, ist dort auch geschlagen worden und so weiter und so fort und ist dann weitergeflohen, bei uns gelandet und natürlich Dublin-Verfahren, er sollte nach Bulgarien wieder zurück und es war klar, das hätte er nie gemacht, das hätte er nicht gekonnt. Der war einfach psychisch auch fertig. Und dann haben wir es mit Hilfe von Kirchenasyl geschafft, dass er, ja, und dazu muss ich kurz einfach erzählen, wir haben 2 Tage lang im Speiseraum 20 Jugendliche mit 20 Telefonen gehabt und haben ganz Norddeutschland jede Kirche angerufen und haben gefragt, ob es ein Kirchenasyl gibt. Das war am Anfang, das war 2014. Also am Anfang.
Ja, selbst das
hat mich so aufgeregt, weil so ganz viele gesagt haben, darüber haben wir uns noch keinen Kopf gemacht. Flüchtlinge gibt es nicht erst seit 2013. Und Kirchenasyl gibt das seit Hunderten von Jahren. Da müssen wir uns erst als Gemeinde, mich hat es so aufgeregt, wir haben keine Antwort gekriegt. Und dann, ich habe um 5:30 gesagt, müssen wir Schluss machen und Plan B überlegen. Weil er muss morgen hier weg. Und einer kam dann um 5:55 an und sagte, ich habe eben eine Reihe. Achso, genau. Und dann habe ich gesagt, jetzt sind Kirchen weg, evangelische, katholische, alles weg. Ja. Wir machen jetzt Moscheen und Synagogen. Genau. Moscheen waren entweder alle voll oder sie durften nicht, weil sie nur Verein und keine Kirche. So, und dann steht, weiß ich noch ganz genau, steht Marc vor mir und sagt, Bea, ich habe da einen erwischt, der stand gerade unter der Dusche und der hat gesagt, ruf in 10 Minuten an, ja, der kann kommen.
Wow.
Wie? Und wir waren alle unter Schock, haben nicht geglaubt, dass der nochmal abnimmt oder so. Doch, war Vorstandsmitglied der Synagoge in Pinneberg. Oh. Und ja, was wir nicht wussten ist, dass das erste Kirchenasyl in einer Synagoge in Deutschland war.
Oh.
Und am nächsten Tag war die Presse voll. Also es war eine kleine Notiz, die irgendwie für den Pinneberger Anzeiger gemacht worden ist, damit, weil die Polizei jeden Tag die Synagoge kontrolliert hat wegen rassistischer Überfälle oder antisemitischer Übergriffe. Und auf einmal rennt da ein schwarzer Mensch rum. Und deswegen hat sich der gute Mensch gedacht, er macht so eine kleine Notiz im Winsener Anzeiger, das ist im Pinneberger Anzeiger, das ist alles normal.
In Ordnung, okay.
Das hat dazu geführt, dass, weiß ich nicht, DPA, das alle. Rote Sofa hier vom ZDF und so weiter, alle waren irgendwie da. Und dass ein muslimischer, politisch Verfolgter sich in einer jüdischen Einrichtung Kirchenasyl gekriegt hat. Davor war eine gewaltfreie Demonstration auf unserem Grundstück, um zu verhindern, dass die Polizei ihn abholt. Und das waren 160 junge Menschen in der Nacht bei uns, um gewaltfrei sich hinzusetzen, dass da keiner durchkommt. Und ich habe noch von keiner Abschiebung gehört, die so verhindert worden ist, die Polizei ist gar nicht gekommen. Wow. Wir haben die Demo angemeldet, ganz offiziell, und dann sind sie nicht gekommen. Er ist anerkannt, er arbeitet hier schon seit Jahren.
Toll.
Und er ist einst, naja, die Geschichte ist nicht zu Ende.
Okay.
Jetzt hat er schon 3 Kinder im Ausland gezeugt. Keine Familienzusammenführung. Er kriegt seine Frau nicht her. Immer wieder mit neuen, also Corona war es immer was anderes. Dieser Mann wartet jetzt, ich glaube, die Lütte ist jetzt, das Erstgeborene ist jetzt, glaube ich, 7 Jahre alt. Er wartet seit 7 Jahren darauf, dass seine Familie hierher kommt. Er hat alles richtig gemacht. Er hat Tausende von Euro investiert, weil er dort eine Wohnung, im Sudan kann man ja nicht mehr leben, in Addis Abeba eine Wohnung finanziert für seine Familie und hier aber eine Wohnung hat, wo die Familie einziehen kann, weil die muss er ja vorweisen. Das heißt, er zahlt wahnsinnig viel Miete hier und er zahlt die Miete da. Es ist unsäglich. Was wir mit den geflüchteten Menschen, die wir integrieren wollen, was wir mit denen machen. Und ich glaube, da war Heideruh einfach ein guter Ort, viel aufzudecken, viel Widersprüche deutlich zu machen. Wir waren eine gute Unterkunft.
Inzwischen leben aber keine Geflüchteten mehr
in
Heideruh.
Nein, in der Corona-Zeit haben wir dann aufgrund von mehreren Sachen es war eine zu schöne Unterkunft. Die haben nach und nach alle ihren Titel gekriegt und wollten bleiben. Und dafür war ein kleines 9 Quadratmeter Zimmer, um das Leben in Deutschland, also sich zu integrieren, da im Wald, war nicht richtig. Klar. Ich hatte irgendwann in jedem Zimmer einen Fernseher stehen, in jedem Zimmer einen eigenen Kühlschrank und so weiter. Klar. Dafür ist das Haus nicht ausgelegt, dass da in jedem Zimmer da die volle Stromanlage ist. Also so. Ja. Und das waren alles so Gründe. Dann kamen noch manchmal neue zu, weil welche eben halt doch ausgezogen sind. Das gab Aggressionen und so weiter. Es war alles nicht mehr schön und es war nicht tragbar. Und ich habe gehofft, wenn wir jetzt kündigen, kriegen sie alle den Dreh, wir integrieren uns. Mhm. Und das ist weitestgehend, also einer durfte noch nicht. Mhm. Nee, zwei durften noch nicht. Der eine war dann aber glücklich, weil er einen Arbeitsplatz hatte an einer anderen Unterkunft. Mhm. Hat dadurch einen kürzeren Weg gehabt nach Stelle. Und einer durfte bei uns wohnen bleiben. Mhm. Und wir haben jetzt, also aus dem Projekt, das Projekt ist ja nicht mehr, jetzt sind wir ganz normal unser politisches Tagungshaus, aber im Winter nehmen wir Wohnungslose auf. Die sind jetzt gerade, jetzt zum 1. April ausgezogen. Ich habe gerade ganz viele Auszüge von Wohnungslosen und alle Wohnungslosen, die wir aufgenommen haben, haben eine Wohnung.
Respekt. Ja. Das sind quasi zwei Sachen, die Sie jetzt machen. Haben Sie noch Ideen oder konkretere Planung, wie die Zukunft von Heideruhe aussehen soll?
Also erstmal dieses wahnsinnige, wir wollen uns jetzt feiern lassen. Wir wollen uns selber feiern und wir wollen uns feiern lassen. Wir wollen dieses Jubiläum. 100 Jahre mit wirklich, also mit dem Faschismus dazwischen und mit der Adenauerzeit, also dieser dunklen Zeit, wo wir verfolgt worden sind, bis in die 70er rein, wo also finanziell immer Heideruh, das ist unsere Achillesferse. Heideruh kriegt keine staatliche Förderung, hat nie staatliche Förderung gekriegt. Wir leben haben früher von den Entschädigungszahlungen, die politisch Verfolgten für die 12 Jahre, wie auch immer, Verfolgung gekriegt haben, die sie in Heideruh reingesteckt haben. Ja. Die Entschädigungszahlungen sind weg, die gibt's nicht mehr. Mhm. Die Alten, die Ursuppe sind, sind fast alle gestorben. Es gibt keine Erbschaften mehr, die aus diesen politischen Motivationen kommen. Also diese Achillesferse, wir haben immer wieder haben Geschäftsführende, Heimleitungen, wie auch immer das geschafft, Vorstände, durch einen wahnsinnig ehrenamtlichen Einsatz. Und das funktioniert heute so nicht mehr. Mhm. Ehrenamt funktioniert heute anders. Es ist meine Güte, Mensch entwickelt sich auch weiter. aber was die Finanzen betrifft, zum Nachteil für solche Projekte wie Heideruh. Mhm. Und wenn man sagt, wir wollen ein junges Projekt haben, dann muss man sowieso eher Geld in die Hand nehmen. Mhm. Wenn ich eine Rente kriege, muss ich mich nicht drum kümmern. Klar. Aber und Heideruh ist von RentnerInnen getragen worden über Jahrzehnte. Mhm. Die haben ihr Auskommen gehabt. Junge Menschen haben ihr Auskommen nicht. Das heißt, wir haben heute die Situation, dass wir viel mehr Personalkosten haben, viel, viel mehr als damals. Mhm. Es war nur der Koch angestellt. Es war sonst alles Ehrenamt. Es war nur ein Angestellter, bis ich kam. Da mussten sie sich einen Kopf machen. So, was war die Ausgangsfrage?
Na, ob sie noch Pläne haben. Pläne. Also gibt es noch was ganz Konkretes?
Also, wir feiern. Ja, wir feiern. Wir feiern.
Guter Plan.
Wir feiern und die Pläne sind, uns zu erhalten, weiter eine gute eigene Bildungsarbeit zu machen. Wir machen die Stadtrundgänge auf den Spuren des NS-Regimes in Buchholz. Ja. Wir wollen Preise haben. Wir wollen unendlich viel Preise haben. Wir finden, wir stehen so dermaßen auf dem Grundgesetz wie fast kein anderer. So, das stimmt überhaupt nicht. Aber wir wollen für diese antifaschistische Arbeit, die wir konsequent durchgezogen haben, diese würdigende Arbeit für die gegen den Faschismus gekämpft haben und so weiter und so fort, die für Frieden gekämpft haben und so weiter und so fort, die wollen wir anerkannt haben. Ich glaube, das ist so eine der Ziele, die wir haben. Wir werden uns jetzt für ein paar Preise auch mal so ins Feld führen. Antifaschismus wird ganz schnell mit Linksextremismus in Verbindung gebracht.
Das hätte ich auch noch gefragt.
Ja. Genau. Und natürlich sind bei uns auch Linke und auch Linke, die dem extremen Spektrum zugeordnet werden. Logisch. Mhm. Das liegt in der Geschichte. Wenn die Faschisten, die sie am meisten verfolgt haben, dann sind sie natürlich auch die, verfolgten, die jetzt ein Heiduru, einen antifaschistischen Ort prägen, logisch. Aber genauso wie das, was ich vorhin mit der FDJ-Geschichte gesagt habe, das sind diejenigen, und da gehören Christen, Humanistinnen, da gehören ganz viele zu, Sozialdemokratinnen, das sind diejenigen, die sozusagen den guten humanistischen Kern in diesem Land mitgelegt haben.
Das beantwortet im Grunde meine Frage, aber nur um das klar nochmal zu fragen, Sie lehnen als Heiduru Gewalt ab?
Heiduru hat noch nie zu Gewalt aufgerufen.
Muss man mal klar haben.
Ja, noch nie zu Gewalt aufgerufen. Aber in beide Richtungen. Also auch staatliche Gewalt.
Natürlich.
Also wenn ich das jetzt gerade angucke, was mit Maya passiert, dann bin ich sprachlos und geschockt, dass die Bundesrepublik Deutschland es diplomatisch nicht schafft, dass Maya hier bitteschön in Deutschland...
Müssen Sie nochmal kurz erklären, das geht um den Fall in Ungarn?
Das geht um den Fall in Ungarn, das geht um eine Antifaschistin, die zu einem SS-Treffen, was in Bulgarien stattgefunden hat, antifaschistisch sich engagiert hat. Wie weit sie jetzt die zuschlagende Person oder nicht war, ist nicht bewiesen, konnte in einem Farce-Gerichtsprozess nicht bewiesen werden, ob sie irgendwie Hand angelegt hat. Sie ist auf jeden Fall jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange schon, in ungarischen Gefängnissen, ist in Hungerstreik getreten, ist gegen Gerichtsbeschluss eigentlich in einer Nacht- und Nebelaktion in Deutschland überstellt worden. Am nächsten Tag hat dann das Gericht entschieden, dass das nicht rechtens war. Und wir schaffen es nicht, aus Ungarn eine Bundesbürgerin, die sich gegen die SS gestellt hat, wieder zurückzuholen. Und das ist für mich sowas, wo ich denke, es kann nicht sein. Und da ist es für mich staatliche Gewalt. Nichtsdestotrotz hat Heiduru nie aufgerufen zu Gewaltaktionen oder so. Und das werden wir auch nicht tun. Wir sind ein Bündnis. Also wir sind der antifaschistische breite Gürtel. Zeugen Jehova waren bei uns, also auch als Gruppe jetzt, weil sie Verfolgte des Naziregimes sind. Und natürlich sind sie dann, Ravensbrück als KZ ist eingerichtet worden für die Bibelforschenden. Da waren am Anfang nur Bibelforschende drin, also Zeugen Jehova. Natürlich sind sie in Heiduru herzlich willkommen, wenn sie sich mit ihrer Geschichte dann aber auch auseinandersetzen. So, ja.
100 Jahre feiern ist was ganz Tolles, was ganz Freudiges, aber es fällt ja nun, ich hätte fast gesagt, ironischerweise damit zusammen, dass die AfD in vielen Bundesländern an Wahlen, an Stimmen dazugewinnt. Wie sehen Sie das?
Also ich sage jetzt ja ganz oft, 1926 war das und das und das und das und das und das. Und dann wird einem ganz schlecht. Also wenn man sich damit auseinandersetzt, was 1926 war, und da wissen wir aus der Geschichte, dass viele Fehler gemacht worden sind. Es hat sich keine Einheitsfront gebildet. Und aus der Geschichte lernen wir jetzt, und das verbinde ich mit den 100 Jahren später, bitteschön, jetzt eine Einheitsfront bilden gegen Rechte. Mir geht es nicht nur um die AfD, mir geht es um die ganze organisierte rechtsextremen Zusammenhänge. Europa gut organisiert mit viel Kapital und die AfD als parlamentarischer Flügel. Mir geht es um den ganzen Bereich, der viel zu groß geworden ist. Ich bin für ein AfD-Verbot. Es ist viel zu spät. Unser Grundgesetz hätte es hergegeben, vor 5 Jahren diese Partei zu verbieten und daraus zu lernen, was 1926 falsch gemacht worden ist.
Ja, also die Frage, die sich daraus ergibt, ist, was jetzt tun?
Was jetzt tun, ist wirklich eine Einheitsfront. Ich sage jetzt mal ganz bewusst dieses alte Wort. Ein großes, breites Bündnis von demokratischen, humanistischen Kräften, die nicht mit Antikommunismus oder mit Anti-Linksextremismus in der Hauptsache agieren, sondern die offen sagen, also wir machen eine Veranstaltung am 26. Juli, wo ich hoffe, dass so viel wie möglich Gruppen, die auch in Heiduru jetzt sind und Heiduru nutzen, was ein Riesenspektrum ist. Ich weiß nicht, wie viele kommunistische Parteien wir in Deutschland haben, aber ganz viele treffen sich bei uns, bis hin eben halt zu SozialdemokratInnen, zu den Pfadfinderinnen, zu erinnerungskulturellen Initiativen und so weiter und so fort. Drei Forderungen. auf die wir uns einigen können, die uns nicht spalten und wo wir sagen, wir stehen zusammen. Und jetzt die Veranstaltung, die unsere Jubiläumsveranstaltung in Buchholz, 100 Jahre Heideruhr, eine Buchholzer Geschichte. Von denen, die dort gewesen sind, das sind die ganzen Bürgerinitiativen Buchholz. Mhm. Viele, die auch im Bündnis für Demokratie drin sind, das sich unter anderem gegründet hat, um gegen die AfD aufzustehen. Das ist für mich die Antwort. Also wir müssen das breiteste Spektrum finden, was es geht, ohne zu viel Kompromisse zu machen. Also am rechten Rand. Also es gibt gerade die aktuelle Auseinandersetzung um Fritz Kohler, die den CDU-Parteitag gesponsert haben. Also Entschuldigung, das muss nicht sein. Also die CDU kann woanders Geld herhaben. muss, also so 25.000 sind für die ein paar, also nichts Besonderes. Mhm. Das ist eine Diskussion, die kann man führen, ob die CDU da insgesamt mit drin ist. Ich unterstütze gerade alle CDUler, die der AfD den Rücken kehren und nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Denen gilt unsere Solidarität. Wir haben zum Glück so einen Bürgermeister in Buchholz, Herrn Röse, der jetzt leider bei den nächsten Bürgermeisterwahlen nicht mehr kandidiert. Das ist ein Humanist, es ist ein Demokrat und der hat das Grundgesetz gelesen und der weiß die Geschichte von Deutschland, von der Bundesrepublik Deutschland. Und da kann ich voll Respekt mit ihm zusammen stehen auf einer Kundgebung gegen Nazis und da können wir uns gegenseitig beklatschen. Also die CDUler und CDUlerinnen, die sind zu unterstützen. So. Ich weiß nicht, ob das, und das ist, glaube ich, der Geist von Heideruhr. Ganz viele Omas gegen rechts sind bei uns. Mhm. Oder der andere Geist ist, um das mit dem nochmal zu sagen, Esther Bejarano ist natürlich Mitglied in Heideruhr gewesen, hat sich natürlich in Heideruhr erholt von ihrer Wahnsinnsarbeit, die sie bis ins höchste Alter gemacht hat. Und als ich 2010 Heideruhr übernommen habe und als das in der Entscheidungsphase steht, Esther Bejarano vor mir, guckt zu mir hoch und sagt, Bea, rette mir mein Heideruhr. Ja. So. Das ist also das werde ich nie vergessen, das lastet auf den Schultern und das ist nicht nur Esther gewesen, das sind viele gewesen, als ich dann da als so damals für sie sehr junge Frau ankam, ich war 50, aber das ist eben halt in Heideruhr jung gewesen, sehr, sehr viele, die ganz viel Hoffnung in diese Zukunft, so dieses Projekt, das überlebt und das bleibt und das sehe ich auch so. Alle, die von diesem wunderbaren Projekt was hören, erleben wollen, sind herzlich eingeladen. Ja. Es gibt verschiedene Ebenen. Zum einen kann man einfach Urlaub machen.
Auch schön.
Genau, das ist wunderbares Wandergebiet, ist genau am Heidschnuckenweg und so weiter.
In der Nähe von Buchholz, müssen wir nochmal dazu sagen.
In der Nähe von Buchholz, an der Heidebahn, also verkehrsmäßig auch erschlossen. Wir shutteln aber auch. Es ist mitten im Wald, es ist ruhig, es ist schön, es ist grün und es ist altbacken. Also es ist nicht modernisiert und das finden die allermeisten Gäste richtig gut.
Shabby-Charme nennt man das, glaube ich, heutzutage.
Ja, wir nennen es Heideruhr-Charme.
Ah, sehr gut.
Und jedes Zimmer ist anders und unterschiedlich und wir können, so. Dann kann man bei uns aber auch eben halt mit seinen eigenen Gruppen kommen und sich einfach rein, Klausurtagung, Team treffen, wie auch immer, haben wir alles. Vor allen Dingen unter der Woche ist das ganz, ganz notwendig, dass wir da noch welche finden, die unter der Woche in Heideruhr sind. So, und dann kann man mit uns feiern. Also dieses Jahr ist das große Wochenende, das Sommerfest, was immer am vierten Samstag im Juli stattfindet. Und diesmal ist es der 25. Juli. Da ist Sommerfestival, natürlich über mehrere Tage. Wir haben sogar noch Zimmer frei. Da ist das Sommerfest mit einer Open Stage von, ich glaube, 12 Gruppen jetzt, die auftreten, Bands und Gruppen, die auftreten, die in Heideruhr schon mal aufgetreten sind als Soli-Benefit. Und abends ein großes Konzert, was sehr zu Herzen gehen wird. Wer sich ein bisschen mit Brecht und Gina Pietsch und Chanson, Gina Pietsch kommt und macht ihre Hommage an Esther Bejarano. Gina Pietsch ist eine, die schon öfter bei uns aufgetreten ist, eine der letzten Gisela May-Schülerinnen, also Brecht-Schule. Eine große, die 2 Tage vorher 80 Jahre alt wird, also mit 80 nochmal auftritt mit der Hommage. Also das wird was Großes. Und dann geht's mit Filmnächten und so weiter. Kann man alles auf der Webseite sehen, ist ganz einfach, www.heideruh.de. So, und dann haben wir noch als Bonusgeschenk, steht nicht im Programmheft, ist auch relativ neu dazugekommen, am 14. August kommen nicht Tonsteine Scherben, aber Funky und Spot von Tonsteine Scherben mit Birte zusammen im Wald, ganz schön und romantisch. Genau. Es lohnt sich, die Webseite anzugucken und Heideruh wirklich mit in die Zukunft zu führen. Wer ein bisschen zu viel Geld hat, ich weiß, momentan muss man überall hin spenden. Aber 100 Jahre Antifaschismus wirklich nur auf Spenden und die Unterkünfte. Das sind die beiden Sachen, die uns finanzieren. Die Übernachtung und die Küche macht keinen Gewinn. Das ist bei Küchen so. Nee. Wir brauchen Geld. Also auch die, die ein bisschen mehr haben, gerne. Wir brauchen Geld.
Ich glaube, das ist angekommen. Bea Trampenau von der Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh. Vielen Dank für das Gespräch. Nächste Woche geht es um was ganz anderes. Hamburg und Wasser, das gehört einfach zusammen. Elbe, Alster, Bille, Kanäle, die Stadt mit den meisten Brücken in Europa. Kein Wunder, dass unser langer Tag der Stadtnatur in diesem Jahr unter dem Motto steht, alles fließt. Am 13. und 14. Juni liegt der Schwerpunkt auf unseren Hamburger Gewässern. Was genau bei den mehr als 250 Naturveranstaltungen an diesem Wochenende los ist, hört ihr in den nächsten Themenwochen unseres Hamburg 2 Stadtnachrichten-Podcasts. Empfehlt uns gern weiter. Wir freuen uns auch über Abos und Reaktionen von euch. Schreibt uns an stadtnachrichten@hamburg-2.de. Ich bin Markus Stehn.
Hamburg aktuell, der Stadtnachrichten-Podcast von den Radiosendern Hamburg 2 und Radio Hamburg.